Gratschkattel, vom Elternpodcast zum Beziehungs-Real Talk mit dem Beda,
der Barbara
und der Ratschkattel. Wie gewohnt, überall da, wo es Podcasts gibt. So, servus und herzlich willkommen zu unserer Juli-Folge. Es ist wieder soweit. Ich bin in Erding beim Peter C. Ecker in Erding. bei unserem Paarberater, bei unserem Beziehungs- und Sexualitätsexperten hier im Podcast und auch im wirklichen Leben. Wie immer möchte ich gerne auf die Homepage verweisen, www.derpaarberater.de, der jetzt im Übrigen auch im Fernsehen war, was man auf der Homepage auch nochmal anschauen kann. Genau, hallo Peter.
Ja, hallo, grüß dich, Kattel.
Alles gut bei dir?
Ja, und schön, dich heute wieder bei mir zu haben.
Ich finde es auch sehr schön. Vielen Dank, dass du mir immer so nett empfängst. Treue Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir bei unserem Paarberater-Podcast immer wechseln zwischen den Themen Sexualität und Partnerschaft. Und jetzt sind wir wieder in der Partnerschaft angekommen. Was hast du dir denn für diese Folge für ein Thema ausgesucht?
Ja, bei uns geht es diesmal um das Thema Grundwerte in Partnerschaften. Also welche Grundwerte sind wichtig? Wie stark muss die Übereinstimmung bei Paaren sein? Und was gelingt in Partnerschaften oder wie gelingt Partnerschaft einfacher? Das ist eigentlich heute der Tenor. Und beim nächsten Mal haben wir dann wieder ein Thema, wo es rein um die Sexualität geht.
Okay, ich bin gespannt. Du hast mir nämlich schon den heutigen Kernsatz zugeschickt. Und zwar der heutige Kernsatz lautet: Gegensätze vom Gleichen ziehen sich an. Mhm. Was im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich und kryptisch klingt.
Ja.
Aber ich denke, das werden wir im Laufe dieses Podcasts auf jeden Fall aufklären. Mhm. Wir fangen mal wieder an mit einer Studie, und zwar dieses Mal von Go Feminine. Es gibt eine Studie, die die These der sich anziehenden Gegensätze stützt. Und zwar geht es darum, dass man seinen Partner riechen können muss. Das Ganze hat aber nichts mit Parfüm oder Deo zum Tor, sondern eher an biologischen Gründen. Weil man mir unterbewusst über natürlichen Körperduft Informationen über die Immunausstattung unseres Gegenübers kriegen. Und intuitiv wählen wir dann denjenigen aus, dessen Immungene die perfekte Ergänzung zu unseren eigenen sind. Der Zweck ist, der Evolution wahrscheinlich geschuldet,
richtig,
dass der
ja.
gemeinsame Nachwuchs die größtmögliche Vielfalt an Immungenen erhält und somit resistent und überlebensfähig ist. Ein bisschen Hintergrundwissen, wir haben in unserem Erbgut Gene, die zum sogenannten Haupthistokompatibilitätskomplex, kurz MHC-Komplex, gehören. Der sorgt dafür, dass unser Immunsystem Eindringlinge wie Viren, Bakterien und so weiter bekämpfen kann. Insgesamt 9 MHC-Gene mit jeweils hunderten von Varianten, sogenannten MHC-Allelen, gibt es. Jeder von uns hat mindestens 12 und maximal 18 dieser Varianten. Um perfekt gegen jede Art von Eindringlinge, Bakterien, Viren etc. geschützt zu sein, sollte man mir uns einen Partner suchen, dessen 18 Varianten unsere perfekt ergänzen. Studien zeigen aber, dass Frauen oft Partner wählen, deren Allelen sich nur leicht von den eigenen unterscheiden, also nicht komplette Gegensätze. Es kommt also auf eine ganz spezielle Mischung an, die nicht unbedingt darauf, dass das Paar möglichst viele unterschiedliche MHC-Gene hat. Die Studie kommt zu der zugegebenermaßen arg unromantischen Erkenntnis, dass uns die Nase zu unserem passenden Gegenstück führt. In den 90er Jahren ist eine Gruppe um den Forscher Manfred Milinski am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön da drauf gekommen. Die haben Frauen an getragenen T-Shirts von Männern riechen lassen. Und alle Frauen haben den jeweiligen T-Shirt-Träger ausgewählt, der perfekt zu ihren eigenen Immungenen passt. Also in der Hinsicht lässt sie ganz klar sagen, Gegensätze ziehen sich an. So, das war jetzt viel Studie. Mhm. Was heißt denn das konkret, dass wir eigentlich nur unterbewusst mit der Nase unsere Partner auswählen?
Das einmal auf alle Fälle, weil wir wissen ja oft, dass wir sagen, den kann man nicht riechen oder das riecht nicht gut, und damit meinen wir jetzt nicht einmal die Körperpflege oder die Hygiene, sondern einfach, dass jemand in irgendeiner Art und Weise für unsere Nase so ein bisschen Ja, da geht die Nase so ein bisschen auf Distanz. Und diese Studie, die du da gerade beschrieben hast vom Max-Planck-Institut, die ist ja auch in den zu Beginn der 80er Jahre schon mal in Amerika gemacht worden mit über 10.000 Studentinnen. Und das hat genau das gleiche Ergebnis gebracht. Also man hat wirklich nicht den gleichen Träger der Gene als angenehm empfunden, sondern immer der etwas dazu bringt zu den eigenen Genen. Und das deckt sich eigentlich auch mit der These, dass man in Partnerschaften jemanden braucht, der einem hilft, sich weiterzuentwickeln.
Ja. Wir sind jetzt beim Thema Grundwerte.
Ja.
Wir spulten das mit rein, weil das eine ist ja rein biologisch und das andere, die entwickelt man ja wahrscheinlich im Laufe eines Lebens.
Mhm. Also grundsätzlich ist es einmal so, dass Grundwerte, wenn die annähernd gleich sind oder ähnlich sind, sich das Zwischenmenschliche viel, viel leichter entwickeln kann. Das Zusammenleben ist wesentlich einfacher, ist unkomplizierter. Und all das, was über die Grundwerte hinausgeht, das darf natürlich schon sehr unterschiedlich sein. Und da ist es sogar wichtig, dass das unterschiedlich ist, weil wir uns immer wieder leicht dann dadurch neu befruchten lassen können. Das heißt, wir haben immer das Gefühl, wir erweitern unseren Horizont, wir ergänzen uns. Und ich sage oft, der Partner kann nicht alle Puzzleteile für einen liefern, damit wir uns wohlfühlen und damit alles für uns gut ist, aber er kann ein paar Puzzleteile beitragen. Vielleicht, was weiß ich, wenn man 64er Puzzle hätte, dann kann er vielleicht, ja, vielleicht 6, 8, 10, 12 Puzzleteile beitragen, aber er kann mich nicht ersetzen. Also das heißt, ich muss schon zunächst einmal gucken, dass ich mit mir selber zurechtkomme und dass ich meinen eigenen Weg finde. Aber dann kann er mir Puzzleteile liefern, die es mir leichter machen lässt, dass ich meinen Weg finde im Leben.
Zu große Unterschiede führen aber auch zu Problemen, geradeaus später. Steht das dann nicht im Widerspruch, dass wenn mir jemand ergänzt, dass das dann irgendwann zu große Unterschiede sind?
Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt Grundwerte. Also desto mehr Grundwerte einfach da sind, desto breiter und desto tragfähiger ist das Fundament.
Was sind denn Grundwerte? Was definiert man generell als Grundwerte?
Ja, da sollte man vielleicht ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten, über die Grundwerte. Also sicherlich ein Grundwert ist, wie bin ich spirituell aufgestellt? Das heißt, gehöre ich einer Religion an, glaube ich an Gott oder glaube ich an das Universum oder an irgendeinen Schöpfer? Wie bin ich da spirituell eingestellt? Das heißt nicht, dass ich da gleich sein muss, aber wenn jemand da komplett anders aufgestellt ist, habe ich schon das erste Problem, dass dieser Grundwert sehr, sehr unterschiedlich ist und dass der zu Problemen führen kann. Ein weiterer Grundwert ist der kulturelle Hintergrund, aus dem ich komme. Also wir wissen ja, am Anfang sind wir sehr fasziniert von diesem Fremdartigen, von dem Anderssein, von diesem Andersleben, von dem anders Nahrung zu sich nehmen oder andere Gewürze verwenden. Und das ist auch etwas, was uns am Anfang unheimlich antreibt in der Beziehung und was uns auch das Gefühl gibt, dass man jetzt jemanden gefunden hat, der uns so hundertprozentig zu einem passt, weil er einem halt wie ein zweites Puzzleteil ergänzt. Aber es ist halt, so groß sind die Puzzleteile nicht, die wir eigentlich fürs Leben brauchen. Wir brauchen viele kleine Puzzleteile und das führt meistens dann später doch zu großen Unterschieden. Also gerade so Multikulti-Beziehungen, die haben viel, viel mehr Probleme auf Dauer in der Ehe oder in der Partnerschaft als Beziehungen, die einen ähnlichen, gleichen kulturellen Hintergrund haben. Also da kann ich dann später auch das eine oder andere Beispiel dazu bringen. Die große Faszination des Anfangs, die verblasst und dann gibt es häufig halt doch ein großes Thema. Aber es ist nicht nur das Kulturelle, es ist auch der soziale Hintergrund. Wo stammt man raus? Also wenn ich zum Beispiel aus einer Familie rausstamme, wo wir uns alles leisten konnten, weil ich Einzelkind war, wo jedes Jahr in Urlaub gefahren worden ist und ich lerne jetzt jemanden kennen, der aus einer Familie stammt, ja, gab es 5, 6 Kinder und da wurde halt im Second-Hand-Laden die Klamotten gekauft oder ich musste die Klamotten meines Bruders auftragen oder meiner Schwester als Mädchen, dann ist das natürlich ein ganz anderer sozialer Hintergrund und das kann natürlich in Beziehungen schon zu massiven Problemen führen, wenn einer sagt, jetzt lass uns shoppen gehen oder jetzt lass uns was einkaufen gehen. Und der andere sagt, ja, wieso, der Schrank ist doch voll oder ich brauche doch eigentlich gar nichts oder das ist doch noch gut oder ja, die breiten Hosen schlägt, die kommen schon wieder oder ja, das hat man früher gehabt, ja, aber das hebe ich mir mal auf, weil das kommt wieder, ganz sicher. Natürlich kommt es wieder, aber halt doch in einer abgeschwächten oder veränderten Form. Und da gibt es ja ganz starke Verfechter. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Katl, es gab einmal so eine Zeit, da hat es diese langen Hemdenkrägen gegeben, extrem lange Hemdenkrägen. Also weil ich weiß, sind die jetzt nicht mehr gekommen, aber sowas Ähnliches ist gekommen und du kannst die alten Dinger aus den 70er, 80er nicht mehr anziehen. Also das macht keinen Sinn. Also wenn man da einen unterschiedlichen sozialen Hintergrund hat, wenn vielleicht auch Geburtstage mit Geschenken, die einen geben halt 25 Euro raus für ein Geburtstagsgeschenk und bei den anderen geht es halt bei 250 Euro eigentlich erst richtig los. Auch das kann zu Problemen führen. Also ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist ein Thema für sich, über das man sprechen muss.
Das ja noch gar viel intensiver wird, wenn Kinder im Spiel sind.
Richtig.
Hast jetzt mal so ein bisschen abschweifen, hast du, wenn man sie kennenlernt, gab es da eigentlich so eine Liste von Sachen, die man eigentlich gleich abklären soll? Weil das habe ich jetzt irgendwo auf Social Media mal gesehen, das hätten wir vor der Ehe definitiv besprechen sollen. Gibt es da so ein paar Punkte, die da eigentlich unausweichlich sind?
Ja, jetzt habe ich ja schon mal drei genannt. Also genau. dieser kulturelle Hintergrund, diese soziale Herkunft, diese spirituelle Einstellung, auch das Thema Weltanschauung, wie denke ich über Politik. Also ich habe ja momentan immer wieder das Thema hier, einer ist geimpft, der andere will sich auf Teufel komm raus nicht impfen lassen. Und dann wirft dem einer dem anderen vor, dass er keine Ahnung hat, ja, sind ja tiefe Gräben in die Familien drin. Das war auch mit der Flüchtlingskrise 2015 so, da gab es auch große Unterschiede. Also da spielt die Einstellung der Weltpolitik schon eine große Rolle. Das heißt nicht, dass man nicht als CSU-Politiker grünen Abgeordnete heiraten kann.
Das ist aber schwierig.
Das ist schwierig.
Aber, gerade in Bayern.
Ja, gerade in Bayern. Aber ich denke, das ist sicherlich machbar. Das heißt ja nicht, dass man alle Grundwerte 100%ige Übereinstimmung braucht. Nur desto mehr Grundwerte man hat, desto leichter gelingt das Zusammenleben, weil man einfach eine andere Basis hat. Und du hast jetzt noch ein paar andere Dinge angesprochen. Hast die Kinder angesprochen. Ja, Kindererziehung ist auch ein großer Grundwert. Wie bin ich selber erzogen worden?
Ja, aber bespricht man ja
am Anfang bespricht man normalerweise nicht.
Also gerade die ganzen Sachen, das hast du ja eigentlich, wenn du verliebt bist, dann, wie du gesagt hast, die Faszination des Andersartigen.
Ja, ja.
Und irgendwann stehst du dann da. Muss jeder seine Grundwerte selber definieren?
Ich glaube, dass man sich selber mal drüber im Klaren sein muss, wo komme ich denn her oder was ist mir wichtig oder wie denke ich denn über verschiedene Sachen. Um sich dann auch mit dem Partner, und das ist ja in dieser Kennenlernphase, wo man sehr, sehr verliebt ist und wo man alles, was anders ist, so als total spannend empfindet, das ist schwierig, dass man da jetzt einfach mit dem Widerspruch als Widerspruch sieht, sondern man nimmt es eher als Entwicklung an oder als schöne Bereicherung. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass es im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, dass es, wenn es Probleme gibt, häufig in diesen Bereichen Probleme gibt. Und ich würde nicht sagen, dass man das von vornherein absprechen soll, aber früher hat man gesagt, schau dir mal die Eltern deines Partners an. Das heißt nicht, dass der so wert wie deine Eltern, aber die Grundcharakterzüge, das, was man mitgekriegt hat, das, was die Eltern dem Kind vorgelebt haben, ja, das hat dein Partner auch. Also man wird den Eltern immer ähnlicher und das ist jetzt nicht unbedingt immer ein Kompliment.
Das stimmt, ja. was ist denn, wenn ich jetzt irgendwann feststelle, dass die Grundwerte schon sehr voneinander abweichen?
Dann brauche ich wahnsinnig viel Kommunikation. Ich sage es jetzt zum Beispiel, alles, was ja abgeklärt oder abgesprochen werden muss. Ich sage mal, einen kulturellen, sozialen Hintergrund, den kann ich ja nicht verändern, aber ich kann vielleicht verändern meine Einstellung mit dem Geld. Also jetzt stellst du mal vor, da kommt jemand zusammen, der eine gibt das Geld so aus, wie er es eingenommen hat und wenn er im Dispo ist, dann ist er halt im Dispo, weil er es nicht anders kennt, auch von den Eltern her, weil er immer im Minus war, irgendwie geht es immer weiter und der andere ist jemand, der spart und keine Träumereien hat, weil er sagt, wenn ich es mir nicht leisten kann und wenn ich es mir nicht ersparen kann, dann kaufe ich es nicht. Und jetzt gibt es natürlich ein paar Sachen im Leben, die legt man in der Regel nicht einfach bar auf den Tisch. Also dazu gehört sicherlich ein Haus oder eine Wohnung, da haben die wenigsten das Eigenkapital, das 1:1 hinzulegen. Aber für viele ist es auch so, dass sie ein Auto finanzieren müssen oder eine Wohnungseinrichtung finanzieren müssen. Und für andere wiederum, die sagen, das käme für mich nie in Frage. Wenn ich mir den Wohnzimmerschrank nicht leisten kann, dann ist halt der alte von meinen Eltern oder der alte aus meinem Jugendzimmer oder der alte, der noch bei uns im Keller steht. Und da muss man schon drüber reden, weil es können Situationen im Leben entstehen. Ich habe die vor Jahren mal hier in der Praxis gehabt. Da hat der Mann einen Bonus gekriegt am Ende des Jahres und wollte das 1:1 in den Bausparvertrag einzahlen, weil er halt schnell fertig werden wollte mit dem Abzahlen vom Häusl. Und sie hat das überhaupt nicht gut gefunden, weil er es auch ohne Absprache mit ihr gemacht hat.
Aber es war sein Bonus, oder?
Ja, es war sein Bonus, aber sie hat gesagt, da hätte er mit ihr reden müssen, weil sie wollte eigentlich einen Skiurlaub machen. Sie ist der festen Meinung gewesen, dass das überfällig gewesen wäre, auch für die Kinder, dass man wo zum Skilaufen geht. Und er hat gesagt, nein, das ist mir wichtiger, dass ich den Bonus da in den Bausparvertrag einzahle, dass der schneller zuteilungsreif ist. Und da gab es ein riesen Trara. Natürlich hätte man es, wie so oft, mit Kommunikation wahrscheinlich lösen können. Vielleicht hätte man einen Kompromiss gefunden. Aber er hat es halt einfach gemacht, so nach dem Motto, ist ja mein Geld, ist ja mein Bonus, was allerdings meines Erachtens eine Fehlmeinung ist. Das ist nicht nur sein Geld, sondern es ist Familieneinkommen. Und damit gab es eben richtig große Probleme. Und da haben sie dann richtig sich gezofft und sind deswegen dann auch bei mir gelandet.
Aber, wie ist es ausgegangen?
Ja, wie ist es ausgegangen? Da war der,
kein Urlaub.
Da war natürlich kein Urlaub, weil das Geld war weg, das war schon im Bausparvertrag drin. Aber man hat ja zukünftig die Wertigkeit des Urlaubs neu definiert. Ihm war das gar nicht so bewusst, weil er gedacht hat, ja, wenn ich ein Haus habe, brauche ich keinen Urlaub. Da ist auch nie drüber gesprochen worden. Und seine Urlaube waren halt eher so Campingurlaube. Und sie hat halt gesagt, na, wenn ich schon in Urlaub fahre, dann möchte ich nicht jeden Tag in der Früh das Frühstück machen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte auch mal in ein Hotel. Das muss jetzt nicht ein 4-Sterne sein, aber ich möchte auch mal ans Meer, ans Wasser und vor allen Dingen halt mich auch mal bedienen lassen. Und das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und durch diese einfachen Kommunikationsregeln hier bei mir in der Praxis haben die beiden gelernt, wie wichtig das ist, dass man sich da austauscht darüber, dass ja jeder Bedürfnisse hat und dass im Grunde ja jeder Recht hat mit seinen Bedürfnissen. Nur wenn ich in einer Partnerschaft leben möchte, dann muss ich Zugeständnisse machen. Ich muss nicht alles vom Partner akzeptieren, aber in gewissen Bereichen, wo es halt eine starke Überlappung gibt und es ist halt einfach der Jahresurlaub, da muss ich irgendwo schauen,
da dass jetzt. Es aber, glaube ich, viele Familien, wo das Thema irgendwann aufploppt mit dem Urlaub.
Richtig, weil man denkt, wenn man zusammen ist, denkt man gleich. Also wenn du denkst, dann denkst, dann denkst du nur. Ja. Ist ja oft so, dass man meiner, desto länger, dass wir beieinander sind, desto gleicher werden wir. Ja, wir werden schon gleicher, weil wir uns immer mehr anpassen und manche schauen sich ja ähnlich wie Geschwister. Nach vielen Ehejahren, nach 30, 40 Jahren, das erlebt man ja immer wieder. Wieder schauen sie so ähnlich wie der Hund oder sie schauen so ähnlich wie der Partner. Die beiden Sachen erlebt man oft. Aber grundsätzlich sind das Sachen, die muss man abklären. Und nicht erst, wenn es passiert ist, sondern im Vorfeld. Und ich denke, da wird zu wenig gesprochen schon im Vorfeld. Also du hast jetzt vorher den Verweis gemacht auf meine Website und auf diesen kurzen Ausschnitt eines Kommunikationstrainings, wie ich es ja hier für das Institut für Kommunikationswissenschaften in München zusammen mit der Erzdiözese mache, dieses EPL-Training, so nennt sich das, ein partnerschaftliches Lernprogramm, da lernt man von Beginn an richtig zu kommunizieren und auch zu verstehen, was will mir der Partner eigentlich sagen. Weil ich kann nur so viel reden, wenn ich gar nicht die Rückmeldung kriege, ob es mein Partner auch verstanden hat. Das ist das Entscheidende. Er muss nicht einverstanden sein. Also verstehen heißt nicht einverstanden sein, aber er muss zumindest verstehen, was mir wichtig ist, um daraus seine eigenen Schlüsse ziehen zu können.
Das meiste fällt am Anfang gar nicht so auf, das haben wir ja auch schon gehabt. Wann fällt es denn dann auf? Kinder haben wir das Thema schon gehabt?
Ja, also meistens fällt es halt dann auf, wenn stressige Situationen entstehen. Wenn man Stress hat halt viel damit zu tun, dass man sich wenig Zeit für die wichtigen Dinge nimmt. Man ist gestresst. Und der eine sagt halt vielleicht einmal in dem Stress etwas, was den anderen verletzt. Und dann kommt es nicht zu einem richtigen Dialog, sondern dann kommt es eben zu einem Streit. Und bei den meisten ist der Streit mittlerweile so, dass er nicht unbedingt eskaliert, sondern dass es einfach, dass man sich abstraft durch Distanz. Also man spricht einfach nicht miteinander. Und irgendeiner kommt dann schon wieder und mit irgendwas Banales, wie machen wir das eigentlich am Wochenende, wenn wir zu meiner Mutter fahren, hast jetzt du abgesprochen, dass du einen Kuchen mitbringst oder muss ich einen holen vom Bäcker? Und diese Gespräche, die sind halt dann so an der Oberfläche. Und dann geht man halt, ich sage jetzt einmal, nach ein paar Tagen einfach zum Normalen über. Aber das Thema ist nie richtig geklärt worden, das gärt weiter. Ich sage immer, das füllt so wie eine Tonne. Also wie so ein Wasserfass wird da gefüllt, wo es immer wieder eine tropft aus der Regenrinne. Irgendwann läuft es über und irgendwann gibt es halt dann aus der Kleinigkeit heraus eine große Eskalation, wo einer halt dann mit Trennung droht. Also das Thema haben wir ja schon gehabt, verlass das Spielfeld nicht. Also sich klar dazu zu bekennen, ich bleibe auf dem Spielfeld. Ab und zu schaue ich zwar auf die Auswechselbank, ob da nicht was Interessanteres sitzt, aber im Grunde bleibe ich auf dem Spielfeld. Und das sind Dinge, die sollte man eigentlich gar nicht so weit kommen lassen. Und dazu gehört eben eine gute Kommunikation.
Das ist eigentlich so A und O, gell? Das haben wir eigentlich in jeder Folge. Kommunikation, ja. Kommunikation, Kommunikation.
Ja.
Du hast halt zu mir schon einen Satz gesagt, und zwar, das Plus kehrt sich nach Jahren ins Minus um.
Mhm. Das ist genau das mit meinem Eingangssatz, mit der Faszination des Andersartigen. Also der Klassiker ist ja jemand, der sehr penibel ist, der sehr genau ist, der seine Sachen sehr strukturiert macht, der lernt jemanden kennen, der genau das Gegenteil ist. Und eigentlich würdest du ja sagen, so jemand lehnst du ja ab, der ist ja komplett anders. Aber nein, das ist auch durch die Studie unterfüttert, dieser Mensch, der hat irgendetwas, was dich antriggert, was du faszinierend findest, weil er überlebt. Er kann auch so leben und das ist ja im ersten Moment, in deiner Welt kommt es ja gar nicht vor, dass man auch so leben kann. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Das heißt, jeder bewundert den anderen für seine Lebensweise und dass er trotzdem alles gebacken kriegt. Ja, und dann stellt man fest, dass das gar nicht so einfach ist, wenn jemand unstrukturiert ist, Termine vergisst, trotz Hinweis immer wieder dieselben Sachen liegen lässt, wo es den anderen stören. Und der andere sagt, mei, ist das ein Korinthenkacker, ist das ein was weiß ich, ein
Wäschenazi.
Ein Wäschenazi, ein Spießer vor dem Herrn. Also da ist man natürlich dann schon sehr schnell auch mit Schimpfworten für den anderen, weil man ihn praktisch abstuft. Und dann bin ich bereits in einem Bereich, wo das Plus sich nach Jahren ins Minus umkehrt. Also das, was mich eigentlich am Anfang so angetriggert hat, was mich so fasziniert hat, was ich so spannend gefunden habe, so aufregend gefunden habe. Und wir sind ja alle neugierig. Also der Mensch ist ja von Grund auf ein ganz neugieriges Wesen. Also ich sage immer so Herausforderungen jetzt auch mit dem Klima und mit vielen anderen Dingen, das macht uns ja neugierig. Wir können mehr schaffen, dass wir solche Dinge bewältigen. Und jetzt bin ich da total neugierig auf einen Menschen und jetzt liefert mir der natürlich jede Menge Baustellen. Und jetzt sollte ich eigentlich an die Baustelle rangehen und die Baustelle gemeinsam, sage ich mal, zum fertigen Projekt bringen. Aber viele beklagen und sagen einfach, der ist so anders und das ist so kompliziert mit dem. Und wenn man so ist wie du, da findest du sowieso keinen. Das sind dann so pauschale Aussagen. Natürlich findet der wieder jemand. Und der muss gar nicht so gleich sein wie er. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieses Plus, wenn es sich ins Minus umkehrt, dass das einfach eine normale Entwicklung in einer Partnerschaft ist.
Früher hast du das noch mehr.
Richtig, weil wir halt einfach dazu neigen, wenn wir uns über jemanden ärgern, dass wir ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben heranziehen, über die wir uns auch schon mit dem anderen geärgert haben, um das Ganze noch zu untermauern, unsere Wut zu untermauern. Also die Wut muss ja gefüttert werden. Und die füttert man natürlich am besten, indem man auch dann noch Sachen einfallen, die schon ein paar Jahre her sind. Und das führt dann halt wiederum zu der Streitsituation, zu der Eskalation und führt eben nicht zu einer gelungenen Kommunikation. Und deswegen wäre es wichtig, von Anfang an viel miteinander zu reden, also wirklich ganz, ganz viel, sich auszutauschen, wie jemand darüber denkt, über manche Dinge, um dann später keine böse Überraschung zu erleben. Und wenn er so anders denkt, auch vielleicht zu lernen, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal gehabt, dass es nicht nur richtig und falsch gibt, sondern dass es noch ein drittes Wort gibt. Anders. Mein Partner sieht es anders. Und ich habe die Toleranz, dass ich es akzeptiere, dass er es anders sieht. Also ich habe zum Beispiel im Urlaub keine einzige Postkarte geschrieben. Meine Partnerin hat 12 Stück geschrieben. Und wenn ich jetzt sage, wie konntest du der Boss da das Geld so in den Rachen schieben und du weißt ja gar nicht, ob das ankommt und die wird einmal gelesen, du machst das an den Kopf, damit du ein möglichst schönes Beutel hast und der schmeißt es bloß weg, dann würde ich dem anderen oder dann würde ich ja unterstellen, dass meine Meinung die richtige ist.
Und wenn du mit unterschreiben müsstest?
Ja, das mache ich schon. Also mit unterschreiben
tue
ich schon.
Und wenn du auch welche schreiben müsstest?
Dann wäre es was anderes.
Dann wäre es was anderes.
Dann wäre es übergriffig, weil ich sage von meiner Seite aus, ich schreibe keine mehr. Wobei, das Old School hat durchaus seine Berechtigung, weil jeder halt nur noch WhatsApp-Bilder schickt. Und vielleicht wäre das auch mal wieder back to the roots, wenn man so schön sagt. Also zurück, wie es früher war. Dass man nach 3 oder 4 Wochen, wenn derjenige schon längst wieder daheim ist, kriegt man dann irgendwann einmal aus dem Urlaubsort einen netten Gruß. Vielleicht ist das auch wieder der Trend, dass man sich wieder auf solche Dinge beruft. Nur man darf es dem anderen nicht aufzwingen. Das ist das Entscheidende.
Ja, aber wie ist das jetzt bei wenn wir jetzt so Ordnungssachen haben oder so Urlaubssachen? Gibt es da überhaupt, kann man da zusammenfinden, wenn der eine gern campt und der andere im Luxushotel?
Ja, ja.
Gibt es da Kompromisse? Ja. Findet man sowas durchs Reden raus?
Mit Sicherheit. Und das würde ich auch nicht als Grundwert bezeichnen. Also Grundwerte, ich habe es schon angesprochen, sind eher die finanziellen Dinge, sind die Kindererziehung, soziale, kulturelle Hintergründe, Weltanschauungen, auch die spirituelle, das würde ich als Grundwerte bezeichnen. Ich habe sicherlich noch nicht alle aufgezeichnet, aber ob ich jetzt Helene Fischer mag oder Rammstein, das ist kein Grundwert. Ob ich ans Meer will oder in die Berge, das ist kein Grundwert. Ob ich campen will oder ins Vier-Sterne-Hotel, das ist kein Grundwert. Das würde ich nicht so bezeichnen, sondern das sind Unterschiedlichkeiten, die durchaus sein sollen, weil wir ja das Ungleiche im Gleichen haben wollen, also möglichst viel Gleiches, das wären die Grundwerte. Jetzt kommen wir nämlich langsam zu dem Satz. Und dieses Ungleiche, das darf sich ruhig auch im Urlaub niederschlagen. Ja, da geht es halt dann auch Lösungssuche. Also wenn einer natürlich sagt, nee, ich möchte nur Campingurlaub machen und deswegen kaufe ich jetzt ein Campingmobil, weil dann können wir viel Urlaub machen für wenig Geld. Und der andere sagt, das ist gar nicht so wenig. Erstens einmal musst du mal überlegen, was so ein Auto kostet oder so ein Wohnwagen. Da musst du rechnen, Stellplatz und so weiter. Also die Campingplätze sind ja auch nicht mehr ganz so billig. Da kannst du ja auch schon in ein kleines Hotel gehen mittlerweile. Und dann musst du ja nur selber versorgen. Und wenn du das dann alles zusammenzählst, dann ist der Unterschied vielleicht gar nicht mehr so groß. Und dann könnte vielleicht auch ein Kompromiss sein, dass man sagt, weil der Trend ja sowieso eher zu mehreren, kleineren Urlauben geht. Also das ist ja auch vor vielen Jahren, hat man 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen Urlaub gemacht am Stück. Und ist dann ein Jahr lang wieder nicht gefahren. Genau, und ist dann ein Jahr lang nicht mehr gefahren. Mittlerweile ist es so, dass der Trend eher zum Dritturlaub geht, aber halt kürzere Reisen gemacht werden. Immer wieder Auszeiten, die der Körper ja auch einfordert. Und dass man einfach sagt, du, Camping am See, okay, das ist jetzt dein, was weiß ich, dein Gefühl in der Früh ins nasse Gras zum Stein barfuß und da an den Seehitz gehen und dann zum Schwimmen. Das muss ich nicht immer haben. Das kann Urteil des Urlaubs sein am Pfingsten und dann fahren wir vielleicht im August nochmal eine Woche in ein Hotel in Griechenland und da lassen wir uns bedienen und dann legen wir uns am Strand oder machen einen Ausflug oder schauen wir so. Also ich denke, beides ist möglich. Nur man muss die Bereitschaft haben, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Und nicht zu sagen, so wie du denkst,
das ist ein Schmarrn.
Das ist ein Schmarrn.
Gibt es noch weitere Ansichten, wo es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man unterschiedliche Meinungen hat oder Ansichten?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass man viel ja von außen reinbringt. Also wenn jetzt jemand einen Beruf hat, wo er viel mit Menschen zu tun hat, dann bringt er viel auch von außen mit, andere Gedanken, andere Eindrücke. Wenn er das nach Hause bringt und der Partner kann das nicht gleich nachvollziehen, braucht vielleicht auch ein bisschen, dass man sich das ein Stück weit, dass man sich da in die Sache hineindenken kann. Ich glaube schon, dass das eine Partnerschaft bereichert und ich glaube auch, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man einen Standpunkt hat. Nur, früher war es so, da hat man gesagt, man hat einen Standpunkt und der begleitet dann ein Leben lang.
In Stein gemeißelt.
In Stein gemeißelt, genau. Und das ist ein Mensch, der ist nicht wankelmütig, sondern der ist verlässlich. Ich glaube, die große Kunst im Leben ist es, nicht sich wie das Fähnchen im Wind zu drehen. Das wäre die falsche Einstellung. Das haben viele früher auch gemacht und naja, weil die Nachbarin das so macht, mache ich das auch so. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, dass man sich mehr an das Umfeld hält. Aber dass man zum Beispiel sagt, ich habe früher manche Sachen so gedacht, ja, und heute sehe ich das ein bisschen differenziert oder sehe das ein bisschen anders. Also ich denke mir oft, ich habe glaube ich 1977 war es, habe ich mal Abschlussprüfung geschrieben, da habe ich das Thema in Deutsch gehabt, das Für und Wider von Atomkraftwerken. War damals schon Thema, ja. Wird jetzt wieder ganz aktuell, wenn ich mir das so anschaue, das sind jetzt fast 50 Jahre, das ist schon Wahnsinn, oder 45 Jahre, wie sich die Zeit da geändert hat und dass man ja ganz neue Eindrücke hat und natürlich auch ganz andere Erlebnisse oder mit der Atomkraft, Tschernobyl, Fukushima, das alles waren ja doch sehr einschneidend, jetzt haben wir die Energiekrise. Also man darf da schon auch anderer Meinung sein, weil durch diese andere Meinung wiederum oder die Meinung, die sich verändert im Laufe eines Lebens, wächst man ja auch. Also das, ich sehe das grundsätzlich nicht verkehrt, weil der Partner bringt was Neues rein und am Anfang lehnt man es vielleicht ab, weil es unbequem ist oder weil es einem jetzt gerade in den Kram passt, aber wenn man vielleicht dann ein bisschen genauer dahinter blickt oder überlegt, warum das dem Partner so wichtig ist, dann kann man vielleicht doch dem einen oder anderen was abgewinnen.
Und das Gegenteil, zu viel Gleichheit, wie man immer...
Also zu viel Gleichheit, glaube ich, ist der Tod jeder Beziehung. Das ist das große Thema, dass man zu sogenannten Wirlingen wird. Also Wirlinge sind ja welche, die alles zusammen machen und gleich denken. Und diese Wirlinge, die, ich sage jetzt einmal, man hat sie kennengelernt auf der Beamten, Fachschule und hat dann den gleichen Bildungsweg gehabt und arbeitet vielleicht noch im selben Amt und geht noch miteinander gerne in die Berge und hat noch dieselben Freunde. Ein eigenes Hobby gibt es überhaupt nicht. Das läuft sich tot. Das ist so meine Erfahrung. Also gerade diese unterschiedlichen Berufe, gerade diese unterschiedlichen Einstellungen, die sind eminent wichtig. Wichtig ist halt, dass das Ganze nicht zu extrem wird. Also ich hatte mal vor ganz vielen Jahren ein Paar, da war er Controller von einem großen Mobilfunknetzbetreiber und sie war Ärztin und war im Naturheilverfahren tätig und sie hat alles, was mit Strahlung, mit Handygebrauch in Verbindung bringt, hat sie als sehr, sehr negativ gesehen und der hat halt in der Firma gearbeitet und war halt da für die Zahlen zuständig. Also das ist natürlich schon etwas, weil da spreche ich meinem Partner praktisch die Berechtigung ab, in einem Bereich zu arbeiten, der mir halt total widerstrebt.
Wie Veganer und Metzger.
Richtig, richtig. Ich habe momentan auch ein paar, da ist einer aus der Rüstungsindustrie. Das findet der Partner jetzt auch nicht unbedingt gut oder hat es nie gut gefunden. Jetzt mit der Ukraine-Krise hat es auf einmal wieder einen Stellenwert, weil man sagt, ja, man kann da vielleicht helfen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit das Hilfe ist. Aber nochmal, es gibt halt Dinge, wenn die zu weit auseinander sind und wenn vor allen Dingen die eigene Einstellung zu extrem ist. Ich sage immer, 0 und 200 ist der Meterstab. 100 wäre die mathematische Mitte. Wir müssen nicht alle wie 100 denken. Aber wenn einer bei 0 ist und einer ist bei 200 und sowas habe ich immer wieder, dann wird es schwierig. Also dann wird es einfach schwierig. Und dann glaube ich auch, dass solche extremen Einstellungen, wenn man sie durchzieht und wenn man auf die beharrt und wenn man überhaupt keine Möglichkeit sieht, dass man das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel auch sehen kann, dann ist eine Belastung für die Beziehung eine enorme Belastung. Aber das kommt eher selten vor. Also ich habe es jetzt gesehen mit der Impferei und auch mit der Flüchtlingskrise. Ja, klar, wenn einer für Deutschunterricht gibt für Flüchtlinge und der Partner hätte bereits an der ungarischen Grenze die Waffen erhoben, dann wäre es natürlich schwierig.
Scheidung.
Ja, dann ist es schwierig. Das Paar hat sich auch getrennt. Das ist eigentlich eines der Paare, wo ich sagen muss, da sind die Grundwerte nicht nur in dem Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen, auch wie Geld ausgeben, so stark auseinandergegangen und dann wird es auch schwierig.
Aber was hält so ein Paar dann zusammen? Ist das dann wirklich nur am Anfang die Faszination?
Am Anfang ist die Faszination, also dieses Verliebtsein, da haben wir ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Und wenn dieses Verliebtsein dann in die Liebe übergehen soll, wenn die ersten Enttäuschungen sind, wenn vielleicht irgendwas nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, wenn man einmal sich über einen anderen ärgert oder wenn jemand einmal was Unbedachtes sagt und oder auch sein Verhalten in irgendeiner Art und Weise bei mir zu Unwohlsein führt, ich schreibe es mal wirklich ganz vorsichtig, wenn man über dieses Stadium hinaus ist, wenn dieses Verliebtsein eben vorbei ist und man liebt den anderen trotzdem noch und das, dass er eben so ist, wie er ist, dann hat natürlich auch eine Beziehung eine Chance, wenn nicht alle Grundwerte identisch sind. Das ist ganz klar. Nur, ich würde am Anfang immer so ein bisschen gucken, wie ist mein Partner eingestellt, was hat er für Grundwerte, wie denkt er über verschiedene Dinge. Denn es kann ja sein, dass es im Laufe einer Beziehung einmal an einen Punkt kommt, wo so ein Thema dann aufschwappt. Und da fällt mir auch eine Anekdote ein. Ich hatte vor Jahren mal ein Paar Ost-West. Also man muss gar nicht jetzt einmal auf einen anderen Kontinent gehen mit einer Multikulti-Beziehung. Die Frau war aus dem Osten und der Mann war aus dem Westen. Und die Frau hat das dritte Kind gekriegt. Die Frau aus dem Osten wollte sofort wieder arbeiten. Und er hat gesagt, nein, du bleibst daheim. Meine Mutter ist einmal daheim geblieben. Mit drei Kindern geht das nicht. Und Nene hat sie gesagt, also bei uns, da haben wir alle gearbeitet und ich arbeite jetzt auf alle Fälle weiter und so gab es auch einen Riesentrabbel. Komischerweise habe ich dann ein paar Wochen später genau die umgekehrte Situation gehabt. Da hat sie das zweite Kind bekommen, die Westfrau, und sie hat gesagt, sie bleibt jetzt daheim, sie kümmert sich ums Haus und um die Kinder. Und dann hat er gesagt, nein, der Ostmann, du arbeitest wieder, bei uns haben alle gearbeitet, alle Frauen wieder. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, dass du spinnst. Was meinst du, was das Haus Arbeit macht und die Kinder und ein zweites sowieso. Und nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Also später vielleicht, aber jetzt arbeite ich gar nicht. Und da sieht man, dass so kleine Unterschiede, wie gesagt, sind ja wirklich bloß ein paar Kilometer Unterschied, dass die doch zu solchen unterschiedlichen Meinungen führen. Das waren jetzt keine Leute, die 60 alt waren, sondern die waren Anfang 30. Aber sie haben es halt von den Eltern anders erlebt.
Aber wie bringt man das dann zusammen? Reden?
Ja.
Wenn du Paare bei dir hast, du hast ja schon gesagt, Unterschiedlichkeiten kann man ja auch als Bereicherung sehen. Mhm. Wie schafft man das? Weil man kennt ja eigentlich bloß, ich sag kalt, du sagst warm. Mhm. Lauwarm wäre die Mitte, aber meistens besteht ja einer auf kalt und der andere auf warm, weil ich recht haben will. Wie schaffst du das, die Paare so eine Unterschiedlichkeit als Bereicherung sehen zu lassen?
Naja, du hast es jetzt zwischen kalt und warm gesagt. Man kann es jetzt sagen, der eine will das Fenster aufhaben im Schlafzimmer, der andere will es geschlossen haben. Der eine will dunkel schlafen, der andere will hell schlafen. In der Regel passt man sich an. Und zwar, man passt sich immer dann an oder man macht Zugeständnisse, solange noch Liebe da ist. Und deswegen ist es wichtig, diese Dinge zu klären, wenn man gut miteinander ist. Also wir machen immer den Fehler, dass wir diese Dinge klären wollen, wenn wir nicht mehr gut miteinander sind. Und dann haben wir natürlich wesentlich schlechtere Voraussetzungen. Viele sagen immer, jetzt war die Situation so gut mit uns, da will ich natürlich so eine Sache nicht ansprechen. Ich sage, aber gerade da haben Sie doch die Gelegenheit, wenn Sie sich so nah sind, wenn Sie sich vom Herzen her so verbunden fühlen, wenn Sie so ein gutes Gefühl miteinander haben, wenn Sie auf so viele positive Dinge zurückgreifen können. Also man spricht in der Fachsprache von den Ressourcen, die man als Paar entwickelt, wenn da so viel da ist, wenn das Beziehungsschwein noch richtig gefüllt ist, weil jeder fleißig eingezahlt hat, dann kann ich doch einmal ein paar Stücke auch rausnehmen und doch nicht zu Themen aufbringen, wenn das Beziehungsschwein oder das Beziehungskonto total leer ist. wenn jeder schon rausgekommen hat bis zum geht nicht mehr, dann macht es natürlich keinen Sinn, weil dann sind die Fronten verhärtet und dann empfindet jeder ein Nachgehen, also ein Nachgeben als Niederlage. Und das darf es ja auf gar keinen Fall sein. Also ich appelliere da immer daran, und das ist meistens halt dann schon zu spät, wenn sie zu mir kommen, diese Dinge zu klären, wenn sie noch gut miteinander sind. Also wenn ich, das heißt doch nicht, wenn ich gut miteinander bin, dass ich dann nur immer über gute Sachen sprechen muss, sondern dann muss ich doch eigentlich die Chance packen zu sagen, du, letztes Jahr im Urlaub, da wollte ich nochmal mit dir reden, es war ein schöner Urlaub, ich finde es ja ganz toll, dass du uns immer das ermöglicht, dass wir da jetzt ja hin in den Urlaub fahren können. Und ich weiß auch, wie wichtig das ist und ich weiß auch, wie wichtig der für dich ist. Du arbeitest viel in der Arbeit und du brauchst den Urlaub. Aber weißt, was mir wichtig gewesen wäre, dass wir nicht bloß am Strand sind. Also die 2 Wochen Strand, ich brauche auch die Erholung, mir tut das auch gut. Ich freue mich auch, wenn die Kinder da Anschluss finden, wenn die im Miniclub oder wo sind und wenn wir da abends beieinander sitzen. Aber ich möchte ein bisschen was von dem Land sehen. Und dann sagt der Partner, ja, so habe ich das nie gesehen. Ich habe mir gedacht, für dich ist das auch so schön, wenn wir da 2 Wochen lang aufs Meer schauen. Ja, ja, nicht falsch verstehen. Das ist auch total schön für mich, sonst hätte ich das ja nicht mit dir. Aber was hältst du davon, wenn wir einmal in der Woche einen Urlaub machen? Wenn wir 2 Wochen, was weiß ich, auf Korfu sind und dann, dass wir dann sagen, dann fahren wir einmal wenigstens einmal dass wir uns ein Boot mieten oder was, mit so einem Kapitän, dass wir mal ausschippern. Das ist für die Kinder auch Heidenspaß. Oder dass wir einmal vielleicht zum Shoppen nach in die Hauptstadt fahren und dass wir vielleicht einmal ein bisschen was anschauen, dass ich einfach so ein bisschen ein Gefühl auch von Land und Leute kriege. Das muss nicht jeden Tag sein, aber einmal. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist ja dann keine Erholung, wenn man da rumrumpeln, weil das tun wir ja schon das ganze Jahr.
Ja, aber wenn wir da im Urlaub schon drüber gestritten haben?
Ja, dann müsste man halt vor dem nächsten Urlaub sagen, du, wie wollen wir das jetzt eigentlich haben? Was hast du für Ansprüche an Urlaub, für Bedürfnisse an den Urlaub, was hast du für Vorstellungen von ihm? Da wird ja nicht drüber gesprochen. Sondern meistens ist es so, dass sich einer aktiv um den Urlaub kümmert. Und das ist natürlich das Fatale dran. Der sich darum kümmert, hat auf der einen Seite das Heft des Handelns in der Hand, der agiert. Das heißt, er entscheidet letztendlich, wo es hingeht. So. Damit macht der andere, der den machen lässt, macht es sich natürlich leicht, weil dann kann er alles kritisieren, weil es war ja nicht sein Urlaub, er hat den ja nicht geplant und er hat den auch nicht ausgesucht. Das heißt, wenn das Zimmermädchen schon am ersten Tag nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorstellen kann, er sagen, ja, wir kommen auch so ein Hotel nehmen. So klar, hast sofort einen Angriffspunkt. Zweiter Fall, der den Urlaub ausgesucht hat, und das ist auch sehr häufig, dass der das Gefühl hat, wenn ich den Urlaub jetzt nicht ausgesucht hätte, dann wären wir gar nicht gefahren. Das hätte ihn gar nicht interessiert, den anderen. Der möchte gar nicht mit mir fahren. Der möchte gar nicht mit mir beieinander sein. Dem zwinge ich das auf. Und hinterher kann ich mir dann die Klagen anhören, dass das Essen nicht so war, wie er es sich vorgestellt hat. Und das ist fatal. Und da muss ich wirklich sagen, das ist für beide Seiten absolut unbefriedigend. Ich muss meinem Partner den Raum geben, sage ich ja immer, den Raum geben, dass er sich einbringt. Aber wenn ich ihm den Raum nicht gebe, dann kann er sich nicht einbringen. Auf der anderen Seite, wenn der Raum offen ist und ich lade ihn ein, diesen Raum zu betreten, und er geht nicht rein in den Raum, dann bringt es natürlich auch nichts.
Also, ist es wieder wie mit dem Spielfeld?
Ja, ja. Also ich stehe am Spielfeld, spiele Basketball, habe mit dem Basketball spielen, habe zum anderen das auch gesagt. Und ein anderer steht draußen und sagt, jetzt spiele mal. Und dann trifft
Basketball ist scheiße.
Genau. Und dann trifft er dreimal den Korb. Jetzt hat er doch gleich gesagt, dass der Korb viel zu hoch hängt. Also das ist, wir machen es uns manchmal schon leicht, indem wir einfach die Verantwortung auch an den anderen delegieren und den hinterher dann begritteln dafür, dass das nicht so klaffer ist. Also ich glaube, man sollte da wirklich auch von den Erwartungen, weil es ist ja die Urlaubszeit auch, die ansteht bei vielen, man sollte im Vorfeld wirklich sich überlegen, was will ich eigentlich im Urlaub? Und da gibt es ja aus den Erfahrungen her, man weiß, wenn man immer ein selbe Urlaubsziel fährt, ist die Überraschung nicht so groß. Dafür kommt man relativ schnell in Urlaub rein, weil man genau weiß, wo man hinlangen muss und in welches Lokal das man geht und wie man dort empfangen wird und wie die Abläufe sind. Das ist natürlich stressfreier, ganz klar. aber es belebt jetzt nicht unbedingt mit neuen Eindrücken, weil es ja eigentlich immer dasselbe ist. Und dann ist die Frage, muss ich es wirklich eins zu eins gleich machen? Muss ich immer am dritten Tag wo sein oder muss ich immer dasselbe machen oder kann ich nicht sagen, du, was gibt es denn da eigentlich auf der Insel noch? Gibt es da nur das Hotel oder, also ich fahre mir mal Urlaub in Fuerteventura ein. Also da ist Sand. Also recht viel mehr habe ich da dort nicht entdeckt. Und das ist schon mal ganz schön in einem Club, aber irgendwann muss ich doch einmal sagen, also das ist jetzt nicht meins, ich möchte da schon ein bisschen, gibt dann ein paar andere kanarische Inseln, wo man auch ein bisschen was machen kann und einmal in die Berg fahren kann oder in einen schönen Hafen fahren kann, die Schiffe beobachten kann, Whale-Watching machen oder was weiß ich. Und da muss ich ja nicht unbedingt immer an denselben Robinson Club oder was fahren. Also ich glaube einfach, die Leute reden nicht. Die reden nicht. Und sie schieben das auf die Überlastung und dass sie den ganzen Tag reden müssen und dass das sowieso vielleicht dann zu Streit führt. Was heißt zu Streit? Es führt halt zu anderen Meinungen. Und andere Meinungen gehören dazu. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir meinen, dass die im Bundestag immer streiten. Die streiten nicht. Die tauschen Meinungen aus. Und ich finde, das ist auch die Pflicht von uns. Es ist jetzt nicht unbedingt der Vorbild der Bundestag, aber ich finde, das ist auch eine Pflicht von uns, dass wir andere Meinungen anhören, dass wir uns austauschen, dass wir vielleicht unsere eigene Meinung überdenken und dass wir dann letztendlich auch irgendwo wieder einen Konsens finden. Keinen faulen Kompromiss, sondern einen ehrlichen Konsens, wo einer auf den anderen ein Stückchen zugeht und der andere geht auch ein Stückchen auf mit zu.
Das hört sich jetzt so einfach an. Was gibst du für einen Tipp, wenn man da schon drüber hinaus ist? Du hast gesagt, irgendwann hört man das Reden auf, da wird bloß noch abgenickt. Wie findet man denn in diese Kommunikation, jetzt sind wir viel in der Kommunikation drin, gell? Mhm. Wie findet man da wieder rein? Gerade jetzt bei dem Urlaubsbeispiel.
Indem man in einer guten Situation, nicht in einer Streitsituation. Das ist ja das, was wir meistens machen. Da holen wir ja alles raus, sämtliche Geschütze, alles, was schiefgelaufen ist, holen wir. Das würde ich übrigens genau schon sagen. In dem Urlaub vor 3 Jahren, aha, da habe ich mich so geärgert.
Du hast auch so blöd geschaut.
Aber ich wollte das nicht sagen, damals schon nicht, weil ich nicht streiten wollte mit dir, aber heute sage ich es dir.
Das ist selbe.
Und dass ich mich total geschämt habe mit dir, Fremdschämen, und dass das völlig unmöglich war, dein Verhalten da. Und der andere weiß gar nicht mehr, von was man eigentlich redet, weil die Vergangenheit lässt sich ja nicht klären. Das ist auch so ein Kernsatz der Liebe. Vergangenheit lässt sich nicht klären, weil es ist halt einfach vorbei. Und dass man einfach sagt, wenn eine gute Situation ist in der Partnerschaft, wenn man ein gutes Miteinander hat, wenn man das sowieso nie hat, dann stellt sich sowieso die Frage, warum man an der Partnerschaft festhält. Das ist die grundsätzliche Frage. Warum verbleibe ich in einer Partnerschaft, die mir in erster Linie, die mich viel Kraft kostet, und die verdammt viel an mir zieht und die mir eigentlich mehr Energie raubt, als wie sie mir gibt. Da ist die Frage. Dann kommt die erste Antwort natürlich ja, weil es bei allen so ist. Dann sage ich nein, es ist nicht bei allen so. Zum zweiten, weil das nach einigen Jahren so ist. Nein, es ist nicht nach einigen Jahren so, wenn man aktiv an der Beziehung arbeitet und was dafür tut. Und ich weiß den Vergleich, weil ich kenne viele Paare, die zu Paarwochenenden kommen zu mir, die auch nach 25, 30 Jahren immer nur ein gutes Miteinander haben, aber die immer sagen, wir haben schwierige Phasen gehabt, da haben wir mal aushalten, Sachen aushalten müssen, ob es jetzt Seitensprünge waren oder andere Dinge. Wir haben durchhalten müssen, wenn wir was verändert haben in unserer Beziehung, nicht gleich wieder aufgeben, unser wöchentliches Gespräch oder was wir da auch immer vereinbart haben. Und wir müssen immer dranbleiben an der Beziehung. Die Beziehung, ohne dass man dranbleibt, wird automatisch schlechter. Und da braucht man kein Prophet sein, wenn man nichts für die Beziehung tut, sondern nur für den Hausbau was tut oder sich nur um die Kinder kümmert oder sich nur um die Mama kümmert oder sich nur ums Auto kümmert oder sich nur um die berufliche Entwicklung kümmert. Ja, was soll denn dann für die Beziehung nur da bleiben? Also dieses Paarsein, das muss man aktiv leben. Und wer nur das Ich lebt oder vielleicht sogar nur die Familie lebt, der lässt das Paarsein auf der Strecke. Und wenn ich das Paarsein von Anfang an fördere, Und das tue ich ja am Anfang. Ist ja nicht so, dass wir das alle nicht können. Wir lassen es einfach fallen. Es ist uns scheinbar nicht so wichtig. Also eigentlich lassen wir den Partner fallen. Schon nach ein paar Jahren. Und das finde ich erschütternd. Warum ist das so? Weil alles so selbstverständlich ist, weil alles austauschbar ist. Ja, wenn es so wäre, dann bitte tauscht aus. Bitte macht es. Aber das machen sie auch nicht. Also da muss ich doch sagen, da bin ich doch inkonsequent. Also entweder tue ich was für die Beziehung, hole meinen Partner mit ins Boot, schaue, dass sie da was tut, dass wir beide zufrieden sein können, oder ich muss irgendwann die Konsequenzen ziehen. Und nochmal hier in der Paarberatung, die ergebnisoffen ist, geht es nicht darum, etwas zusammenzuhalten, was nicht mehr zusammengehört. Es gibt Partnerschaften, die sind einfach so verkorkst und die Leute sind sich so weit voneinander entfernt. Da muss man sich die Frage stellen, warum tut man sich das an? Warum quält man sich? Also die Kinder haben nichts davon. Und das Haus hat auch nichts davon. Und ob die eigenen Eltern dann glücklicher sind, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nur, wenn man eine gute Zeit hat, dann muss man gucken, dass die Zeit nicht schlechter wird, sondern dass man eher noch mehr gute Zeit herausschlägt, indem man halt immer wieder das Gespräch sucht. Und das ist nicht einfach, weil wir es nicht gelernt haben, von Kindesbeinen an. Das Reden schon, aber das Richtige nicht. Und es ist auch nicht einfach mit Männern, ich gebe das auch zu, dass das für die Zuhörerinnen natürlich häufig so klingt, ja, wenn alle Frauen waren, war es einfacher. Jein. Frauen tun sich da ein bisschen leichter. Aber, oder neuer Satz, das nützt nichts. In der Heterogesellschaft haben wir eben es auch mit Männern zu tun, die sich schwerer tun. Und jeder Mann hat einen Zugang. Ich muss ihn nur finden. Ja?
Böse Zungen würden jetzt behaupten, der ist gar nicht so schwer zu finden. Aber das, ja,
Das ist dann wieder ein Thema, das eher in unserer nächsten Ausgabe kommt.
Ja,
aber jetzt machen wir mal die Männer nicht so schlecht. Es gibt durchaus auch viele Männer, die nachdenken und viele Männer, die ein großes Interesse an der Beziehung haben, dass sie funktioniert und dass sie läuft. Weil über eins müssen wir uns allen klaren sein, Männer brauchen genauso Beziehung wie Frauen Beziehung brauchen. Und 95% wollen in einer Partnerschaft leben und ich denke, die 95%, die in einer Partnerschaft leben wollen, die wollen in der Regel auch eine Partnerschaft, die funktioniert und die sich gut anfühlt. Keiner will in einer schlechten Partnerschaft leben.
Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
Richtig.
Aber um den heutigen Kernsatz nochmal zu wiederholen, Gegensätze vom Gleichen ziehen sich an.
Richtig.
Das klingt jetzt schon ein bisschen logischer, finde ich.
Ja.
Ich glaub, aber eigentlich, um wieder ganz auf den Anfang zurückzukommen, sind sie ja eigentlich dann doch die Duftstoffe, die wir mir so bewusst gar nicht wahrnehmen.
Die nehmen wir nicht wahr, richtig. Und das ist ja auch, haben wir ja in einer anderen Sendung schon mal gehabt, mit der Pille zum Beispiel, dass man 7-mal schlechter riecht durch die Pille. Und dass es ähnlich ist wie beim Rauchen, beim Alkohol, bei vielen anderen Dingen, dass das einige Zeit dauert, bis auf einmal der Geruchs- und Geschmackssinn wieder zurückkommt. Aber der kommt zurück. Und auf einmal stellt man fest, hoppala, jetzt kann ich den ja gar nicht mehr so riechen. Oder hoppala, jetzt riecht er die anders. Also da kann man natürlich als Mensch nichts dafür, sondern es liegt halt an den Hormonen, die man da zu sich führt. Aber grundsätzlich glaube ich, desto mehr gleiche Grundwerte man hat, desto leichter gelingt Partnerschaft, desto weniger Grundwerte man hat, desto mehr muss man an der Partnerschaft arbeiten. Und alles, was nicht Grundwert ist, bitte, bitte akzeptiert es, dass die unterschiedlich sind und nehmt es als Bereicherung und nicht als Angriff gegen euch selbst an, sondern das ist eine Bereicherung für euer Leben und daran können wir wachsen.
Genau, weil Campen kann ja auch toll sein, beziehungsweise richtig. In einem 4-Sterne-Hotel ist es jetzt auch nicht
richtig,
so
richtig.
Ungemütlich.
Ja.
Eine Frage habe ich noch. Wegen der Duftstoffe, wie entsteht denn da sowas wie Geschwisterliebe? Ja, weil, genau.
Ja.
Weil die dürfen sie ja theoretisch eigentlich gar nicht riechen können.
Oder? Ja, man weiß ja, dass viele Geschwister nicht miteinander können, was ja für die Eltern eigentlich der Worst Case ist. Ah. Das Schlimmste ist, wenn sie die Geschwister nicht verstehen, wenn die immer streien. Als Kinder wird es noch eher akzeptiert, da geht es halt um Hackordnung. Aber wenn dann erwachsene Kinder, wenn sich die nicht mehr sehen, da leiden die Eltern unheimlich drunter. Also ich kenne kaum Eltern, die sich nicht wahnsinnig freuen, wenn beide oder alle drei Kinder miteinander können und sich unterstützen und sich mögen. Aber auch da gibt es wahrscheinlich diese Unterschiedlichkeiten. Ich nehme es an, ich kenne jetzt da keine wissenschaftliche Studie darüber, dass man mit manchen halt einfach nicht kann. Man ist in die Familie hineingeboren worden, das hat man sich nicht rauszuerkennen. Und mit manchen Geschwistern kann man halt einfach nicht.
Gibt's und gibt's nicht. Ah, das muss man dann wieder akzeptieren, gell?
Das denke ich, das gehört auch zur Akzeptanz dazu.
Und so schließt sich der Kreis.
Und so schließt sich der Kreis, richtig,
ja. Ah, das war ja eine intensive Folge heute. Ja. Aber sehr interessant, sehr interessant. Gegensätze vom Gleichen ziehen sich an. Merke.
Richtig.
In 2 Monaten geht es weiter. Mhm. Da geht es wieder um einen Schwerpunkt Sexualität. Und wir haben quasi eine Premiere. Und zwar, wir haben 2 Themen.
Richtig, ja.
Welche Themen hast du ausgewählt?
Ja, also ich habe zunächst einmal rausgesucht, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass wir zwar glauben, alles zu wissen, und oder das meiste zu wissen, und trotzdem wissen wir nichts darüber. Und zwar geht es um Sexualität für jedermann oder jeder Frau. Ich würde es so nennen, so ein bisschen ein Basiswissen. Basiswissen über Sexualität klingt komisch, gell, Kathi?
Erinnere ein bisschen an Sexualunterricht.
Ja, hat aber jetzt weniger.
Aber ich glaube, du kannst es spannender gestalten.
Jetzt ein bisschen anders gestalten, ja. Geht da jetzt weniger um die Fortpflanzung, sondern einfach darum, was man wissen sollte über den Körper des anderen und wie die Vorgänge da sind und warum Männer und Frauen da so unterschiedlich sind und was man mittlerweile ja schon alles herausgefunden hat. Und wie das auch mit der Lust ist, da haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber unterhalten. Aber ich werde da ein paar Neuigkeiten bringen zum Thema Sexualität, wo ich glaube, dass dem einen oder anderen vielleicht einmal so ein Licht aufgeht und dass er vielleicht einmal auch einen anderen Ansatz wählt. Und dann haben wir ein zweites Thema.
Männliche und weibliche Pornografie.
Ja, da ist man ja ganz entsetzt, gell, wenn man so ein Thema hört.
Ich weiß, dass es Frauenpornos gibt. Da wird zum Schluss geheiratet. Ja. Also es gibt Pornografie, die rein auf Frauen zugeschnitten ist und auf Männer. Aber prinzipiell ist es eigentlich dasselbe, oder?
Nein. Also die männliche Pornografie, die ja überwiegt, und das ist jetzt kein Plädoyer für Pornografie in der nächsten Folge, sondern da geht es einfach darum, dass über 90% der Männer Pornografie konsumieren. Meistens männliche Pornografie oder fast ausschließlich männliche Pornografie.
Was heißt männliche Pornografie?
Männliche Pornografie ist sehr stark visualisiert. Also ohne große Aufnahmen des Geschlechts.
Ohne große Geschichte vorher.
Genau.
Das Kennenlernen,
ja.
State.
Ja, also ohne groß den Akt in allen Details zu zeigen, sind die Männer meistens nicht animiert. Und es gibt eben eine kleine, etwas weichere Seite, das ist die weibliche Pornografie, die jetzt kein Softporno ist oder kein Rosamunde-Pilcher-Film, also um das mal klarzustellen, sondern geht schon auch zur Sache, aber es geht anders zur Sache und die Darsteller gehen auch anders miteinander um. Da werde ich auch den einen oder anderen Tipp dazu sagen, was man da sich angucken könnte, wenn man denn überhaupt ein Gusto oder eine Vorliebe dafür hat. Und ich denke, da werden die Männer sicherlich auch auf ihre Kosten kommen und auch abgeholt werden können. Und dann wird diese krasse Hardcore-Pornografie, die wir so allgemein kennen, die heute schon 11-, 12-, 13-Jährige auf dem Schulhof kennenlernen, dann wird die vielleicht auch mal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt werden. Also das wollen wir machen.
Spannend, spannend, spannend. Ich habe jetzt schon 100 Fragen im Kopf.
Ja, wunderbar.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Sehr schön, Kathl.
Genau, dann bedanke ich mich für diese wieder
gerne
sehr spannende Folge. Wir freuen uns über Zuschriften. Ihr könnt es an Peter schreiben, ihr könnt es mir schreiben. Genau. Und dann hören wir uns im September wieder. Und wir wünschen allen einen wunderschönen Urlaub.
Ja, und gerne, vor allen Dingen einen gut abgestimmten Urlaub, dass beide Teile sich wohlfühlen. Also,
danke.
Macht es gut und vielen Dank nochmal, Kathl.